Wir sind heute im 5. Buch Mose. Und wenn ihr euch noch erinnert, 4. Mose hat berichtet über die 40-jährige Wanderung oder den 40-jährigen Aufenthalt eigentlich vielmehr der Israeliten in der Wüste, dem aus der Sklaverei in Ägypten erlösten Volk. Und sie konnten wegen ihrem Unglauben und wegen ihrem Ungehorsam nicht in das verheißene Land einziehen. Und dann 40 Jahre insgesamt vom Auszug aus Ägypten gerechnet, in der diese ungläubige, rebellische Generation gestorben ist, einer nach dem anderen, bis auf ein paar wenige Gläubige der Generation wie Mose oder Kaleb oder Josua und ihre Familien. Und in dieser Zeit in der Wüste wurde die neue Generation, die nächste Generation trainiert. Und jetzt ist diese nächste Generation wieder an der Grenze zum verheißenen Land, also stehen vor denselben Herausforderungen wie ihre Eltern und Großeltern vor ungefähr 39 Jahren. Und jetzt haben wir diesen alten Leiter Mose, der 3 Ansprachen oder Predigten, könnte man sagen, hält an diese junge Generation. Er will die neue Generation geistlich ausrichten, bevor sie dann dran gehen, das verheißene Land einzunehmen. Und er gibt ihnen so seine letzten Anweisungen, bevor er selber sterben wird. Erinnert euch, Gott hat dem Mose gesagt, du darfst nicht einziehen in das Land wegen seinem persönlichen Ungehorsam. Und jetzt, wenn wir die letzten Worte haben von einem Menschen, besonders wenn dieser Mensch ein Prophet ist, dann ist es echt wichtig. Und da haben normalerweise einen Fokus, die letzten Worte von Menschen. Die geben so ihr geistiges Erbe, das, was ihnen am wichtigsten war, weiter. Und da ist es gut, wenn wir unsere Ohren spitzen. Und solche Ansprachen sind diese Ansprachen in 5. Mose. Das Buch ist aufgebaut nach der üblichen Form von Bünden oder Verträgen, wie es damals so war, wird eingebettet in den historischen Kontext, dann sind die Abmachungen des Bundes und am Ende Segen und Fluchsandrohungen, und so ist auch dieses Buch aufgebaut. Es ist eigentlich eine Wiederholung von großen Teilen des Gesetzes, der Tora. Also Deuteronomium, so heißt das Buch im Lateinischen, das bedeutet so viel wie das zweite Gesetz. Mose erklärt der neuen Generation Gottes Bund mit seinem Volk, aber mit einer neuen Perspektive. Nach diesen 39 Jahren der Erfahrung, wo Mose im Bundeszelt dem Herrn begegnet ist, von Angesicht zu Angesicht, schaut er zurück auf die Tora, auf das Gesetz. Es ist so ein bisschen wie das Johannesevangelium bei den Evangelien, das ein bisschen später geschrieben wurde, oder auch die Briefe oder manche zumindest neutestamentlichen Briefe, die zurückschauen auf das Jesus-Geschehen, auf die Begebenheiten mit Jesus und sie für uns interpretieren, vielleicht mit einem neuen Blick, mit einem anderen Blick, als sie zurückschauen. Und Mose erklärt dem Volk hier das Herz der Tora, also das Herz des Gesetzes, und er zeigt uns, das Herz des Gesetzes ist das Herz. Darum geht's eigentlich. Das Ziel des Gesetzes ist nicht Gesetzlichkeit, sondern das Ziel des Gesetzes ist Liebe, ist Beziehung. Also eine innere Haltung Gott gegenüber, nicht rein äußerliche Religiosität. 16 Mal spricht Gott im 5. Buch Mose über Liebe und 46 Mal wird die Motivation angesprochen, nämlich das Herz. Gott sagt seinem Volk, dass er es liebt, und er fordert es auf, ihn zurückzulieben. Und das ganze Gesetz ist ja zusammengefasst, hat Jesus uns gesagt, mit diesen Worten: Du sollst Gott lieben mit allem, was du bist, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und Jesus hat gesagt, die Gebote, das Gesetz, das ist keine Last, die sind nicht schwer, das soll uns nicht einschränken, sondern es ist praktische Liebe eigentlich, weil Gott uns sagt, was gut für uns ist und was heil ist für unser Leben. Also die Worte eines liebenden Vaters. Und das ist so hilfreich, das ist so befreiend, wenn wir das verstehen können. Denn ich glaube, natürlich rebellieren wir gegen Gesetze. Also deswegen ist es total kontraproduktiv, wenn die dann bei der Schullandwoche in den Hausregeln schreiben, bitte nichts auf die Betten ritzen oder schreiben. Hatte ich gar nicht dran gedacht, aber ist eine gute Idee, ich könnte das draufschreiben. So funktioniert unsere rebellische Natur. Also Gesetz bewirkt oft das Gegenteil. Paulus schreibt davon im Römerbrief, ich habe das gerade in meiner stillen Zeit gelesen, dass das Gesetz uns sozusagen auch anstachelt. Na, wenn da irgendein Verbot ist, ist meine erste Frage, wer sagt, dass ich das nicht tun darf? Oder warum nicht? Und ich stelle es in Frage. Und deswegen ist es so hilfreich, wenn wir Gottes Herz verstehen. Dass es das Herz eines liebenden Vaters ist, der uns jetzt nicht den Spaß verderben will oder uns einschränken will in irgendeiner Gesetzlichkeit, sondern dass es wie ein Papa ist, der sagt, hey Kind, steck bitte den Finger nicht in die Steckdose. Das ist echt ein Heil für dich. Und wenn wir dieses Herz verstehen, dann haben wir eine andere Beziehung zu diesem Gesetz. Also wir halten die Gebote, weil wir wissen, dass Gott uns liebt und dass er es gut mit uns meint. Und weil wir Gott vertrauen an dem Punkt, dass er gut mit uns meint. Also ja, manchmal verstehen wir nicht jede Regel, aber wenn ich Gottes Herz verstehe, dass er das Beste will und dass meine Erfahrung ist auch im Leben, wenn ich auf ihn gehört habe, dass es eigentlich immer richtig gut ist und wenn ich gedacht habe, ich weiß es besser und sündige, dass es eigentlich immer nicht gut war. Und wenn ich ihn sehe, sein Herz für mich und ich ihn zurückliebe, das ist eigentlich die Motivation. Weil ich weiß, dass Gott es gut meint mit seinem Gesetz und weil ich ihn liebe. Deswegen will ich die Gebote halten. Und im ersten Kapitel erinnert Mose diese neue Generation an die Geschichte. Wir könnten das Buch so einteilen, ich mache mal den Überblick rein, ihr habt es auch in eurem Buch drinnen. Also Verse 1, Kapitel 1 bis Kapitel 4, Vers 43, da haben wir die erste Rede von Mose an das Volk. Und das ist die Geschichte, das ist die Erinnerung an die Vergangenheit, was Gott getan hat, für sie getan hat, mit ihnen getan hat. Berichtet über den Ungehorsam der alten Generation, über Gottes Gericht, diese 40 Jahre beziehungsweise 39 Jahre zu dem Zeitpunkt noch in der Wüste. Die Eroberung und die Verteilung des Ostjordanlandes gegen Ende der 40 Jahre. Und jetzt sind sie wieder an der Grenze zum verheißenen Land und Mose darf nicht hineingehen. Er darf vom Berg Pisgah beziehungsweise Nebo aus nochmal reinschauen in das Land. Da habe ich euch eine Folie mitgebracht. Das ist von diesem Berg, der liegt in Jordanien heute, also jenseits des Jordans. Und naja, das Wetter war nicht besonders klar an dem Tag, an dem ich das Foto gemacht habe. So super viel sieht man nicht, aber Mose konnte in das verheißene Land hineinschauen. Und lasst uns lesen im Kapitel 4, im Vers 1. Lasst es uns da aufnehmen. Und nun Israel, höre auf die Ordnungen und auf die Rechtsbestimmungen, die ich euch zu tun lehre, damit ihr lebt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das der Herr, der Gott eurer Väter, euch gibt. Also er ermutigt sie zur Treue, er warnt sie vor Götzendienst und diesem Ungehorsam ihrer Väter, sagt ihnen, eure Augen haben die Konsequenzen gesehen, ihr habt es miterlebt, was der Ungehorsam bringt. Und dann spricht er die neue Generation an und sagt, ihr aber, die ihr dem Herrn, eurem Gott, anhinget, ihr seid heute alle am Leben. Siehe, ich habe euch Ordnungen und Rechtsbestimmungen gelehrt, so wie der Herr, mein Gott, mir geboten hat, damit ihr danach handelt, mitten in dem Land, in das ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen. So bewahrt und tut sie, denn das ist eure Weisheit und eure Einsicht in den Augen der Völker, die all diese Ordnungen hören. Und sie werden sagen, ein wahrhaft weises und verständiges Volk ist diese große Nation. Denn wo gibt es eine große Nation, die Götter hätte, die ihr so nahe wären, wie der Herr, unser Gott, in allem, worin wir zu ihm rufen? Und wo gibt es eine so große Generation, die so gerechte Ordnungen und Rechtsbestimmungen hätte, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Nur hüte dich und hüte deine Seele sehr, dass du die Dinge nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben, und dass sie nicht aus deinem Herzen schwinden, alle Tage deines Lebens. Und tu sie deinen Kindern und deinen Kindeskindern kund. Und dann gibt er ihnen Warnungen. Lies mal weiter im Vers 37. Und weil er deine Väter geliebt und ihre Nachkommen nach ihnen erwählt hat, hat er dich mit seinem Angesicht, mit seiner großen Kraft aus Ägypten herausgeführt. In diesem Vers sagt Gott dem Volk zum ersten Mal, dass er sie liebt. Gottes Motivation war Liebe für seine Erlösung. Vers 39, so erkenn denn heute und nimm dir zu Herzen, seht ihr das Herz immer wieder, nimm dir zu Herzen, dass der Herr der alleinige Gott ist, im Himmel oben und auf der Erde unten, keiner sonst. Und halte seine Gebote und seine Ordnungen, die ich dir heute gebiete, damit es dir gut und deinen Kindern nach dir gut geht und damit du deine Tage verlängerst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir für immer gibt. Also Gottes Herz ist, dass es ihnen gut geht. Es ist Gottes Herz für uns, wenn er zu uns spricht in seinem Wort, dass es uns gut geht. Und dann im Vers 44 beginnt die zweite Rede, also Kapitel 4, Vers 44. Und dies ist das Gesetz, das Mose den Söhnen Israel vorlegte. Dies sind die Zeugnisse, die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen, die Mose zu den Söhnen Israel redete, als sie aus Ägypten zogen. Also er beginnt im Kapitel 5 dann mit den 10 Geboten, Gottes moralisches Gesetz. Kapitel 4, Vers 44, gehen wir nochmal auf die Grafik. Kapitel 4, Vers 44 bis Kapitel 26, Vers 19, das sind diese Vorschriften und Gesetze. Also Gottes Gesetz für die Gegenwart, was Gott von Israel erwartet. Und das ist zusammengefasst Liebe. Er erwartet sich, dass das Volk ihn zurückliebt. Und dann Kapitel 27, Vers 1 bis 34, Vers 12, haben wir Zukunft, eine Prophetie über die zukünftige Geschichte Israels. Wir wollen jetzt zuerst den Fokus auf den Hauptteil, auf die Gesetze in der Mitte legen. Und wir wollen Gottes Herz da drinnen sehen. Vielleicht hat deswegen Jesus dieses Buch öfter zitiert als jedes andere Buch aus dem Alten Testament. Insgesamt wird 5. Mose 80 Mal, so um die 80 Mal, zitiert im Neuen Testament. Und wir beginnen nach diesen 10 Geboten gleich mit dem Schema. Das ist dieses große Glaubensbekenntnis der Juden, dass sie traditionell zweimal täglich gebetet haben. Und das findet sich, wie gesagt, gleich nach den 10 Geboten. Höre Israel, so ist der hebräische Titel eigentlich, höre Israel. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Also das ist überhaupt nichts Neues, was Jesus gepredigt hat, sondern der Kern des Gesetzes ist dieses erste Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Hingabe. Also Gott will unsere ungeteilte Zuneigung und Anbetung mit ganzem Herzen, nicht irgendwie halbherzig, mit allem, was wir sind, mit all unserer Willenskraft. Und warum ist das so? Warum ist es gut und richtig, Gott zu lieben? Und ich würde sagen, es ist falsch und verwerflich, ihn nicht zu lieben. Also wir sehen hier einen moralischen Imperativ. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Kann man Liebe befehlen? Offensichtlich ja. Zumindest Gottes Liebe. Und der erste Grund, würde ich sagen, der Herr, und das ist der Gottesname Jahwe, das J-H-W-H, der Herr ist unser Gott, der Herr allein oder der Einzige. Gott ist unser Schöpfer, Gott ist unser Ursprung. Der einzige Grund, warum wir überhaupt existieren, ist, weil er uns wollte und weil er uns für sich geschaffen hat. Und er hat uns unser Leben gegeben. Er hat uns dieses ganze Universum geschenkt, diesen Planeten, auf dem wir leben, als Begegnungsort, ein Ort, der uns entspricht und an dem wir in Beziehung mit ihm leben können. Sam Storms hat es so geschrieben: Wir wurden geschaffen, um ihn zu genießen. Unser Sinn wurde geformt, um über Gott nachzudenken, um über seine Majestät und Schönheit nachzusinnen und zu reflektieren und den intellektuellen Nervenkitzel, theologische Entdeckungen zu machen. Unsere Emotionen wurden geschaffen, um seine Kraft, seine Liebe und sein Verlangen nach uns zu spüren. Unser Willen wurde geschaffen, um seinen Willen und seine Wege zu wählen. Unser Geist wurde geformt, um die Ekstase der Gemeinschaft mit ihm zu erfahren. Unsere Leiber wurden geformt, um der Tempel zu sein, in dem er gerne wohnt. Das ist der Grund, warum wir existieren. Also Gott abzulehnen, Gott nicht zu lieben, ist eigentlich eine totale Zielverfehlung. Es ist total undankbar, es ist totaler Stolz. Und ihn zu lieben, ihn zu kennen, ist der höchste Wert. Weil er ist der wertvollste, er ist der höchste Wert in diesem Universum. Paulus hat geschrieben im Philipperbrief, Philipper 3, Vers 7 und 8, aber was auch immer mir Gewinn war, ich habe es um Christi willen für Verlust gehalten. Also um weniger als nichts. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu willen, meines Herrn willen, um dessen willen ich alles eingebüßt habe. Ich habe alles verloren, weil ich ihm nachfolge. Meinen Ruf, vielleicht seine Frau, seinen Status, alles. Er war Pharisäer, er war im Hohen Rat, er war ganz oben auf der Leiter der jüdischen religiösen Gesellschaft. Er sagt, ich habe alles verloren. Aber ich halte es für Verlust, um weniger als nichts, um der unübertrefflichen Größe der Kenntnis Jesu Christi meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte. Wörtlich Dreck, aber das schreibt man nicht in die Bibel. Deswegen haben sie es nur mit Dreck übersetzt. Aber eigentlich schreibt er hier, ich halte es für einen Haufen Scheißdreck, um Christus zu gewinnen. Und Jesus erzählt ja dieses Gleichnis vom Schatz im Acker, von einem Typen, der einen Schatz entdeckt hat, der so wertvoll ist, der so unübertrefflich ist, dass er gewillt ist, alles zu geben, alles zu verkaufen, was er hat, um diesen Schatz zu gewinnen. Und das ist Gott, er ist so wertvoll, es ist überhaupt nicht vergleichbar, was wir loslassen, um ihn zu kennen und ihm zu folgen. Und Jesus hat gesagt, Gott kennen, das ist das Leben. Also denk an das Wertvollste, was du dir vorstellen kannst. Vielleicht der wertvollste Diamant oder eine Villa oder am Strand. Wahrscheinlich ist es deine Familie. Ja, denk dir das Wertvollste, was es überhaupt gibt, neben Gott mal. Und dann stell dir vor, neben dem einen Haufen Scheißdreck. So sieht Paulus die Dinge. Und ich glaube, wenn wir geistig klar sehen, dann würden wir sie auch so sehen. Also so ist mein menschliches Leben und das, was Menschen wertvoll ist im Vergleich, Christus zu kennen und ihm zu folgen. Und ich meine, wenn du dir jetzt die Wahl hättest, ich würde dir das bildlich vor Augen stellen, hier ist deine Familie und da ist dieser Haufen Dreck, von dem der Paulus schreibt. Ich meine, deine Familie oder der Diamant oder die Villa oder was, der Porsche, was immer dieses Wertvolle war, wenn ich das nur hätte, das wär's. Also diesen Haufen dem vorzuziehen, wäre total verrückt. Also im wahrsten Sinn des Wortes verrückt. Da stimmt was nicht. Das wäre nicht nur total bescheuert, sondern es wäre krank. Es wäre falsch. Es wäre moralisch falsch. Weil es zeigt, dass dein Wertesystem völlig daneben ist. Also sogar wenn wir uns mit dem Zweitbesten oder Drittbesten oder Viertbesten statt dem Besten zufrieden geben, ist es verrückt. Ich meine, jedes kleine Kind versteht es. Wenn du ein kleines Kind fragst, welches Spielzeug willst du haben oder welches Stück Kuchen, hier ist der Geburtstagskuchen, welches Stück möchtest du gern haben? Kein Kind sagt, ach, das Kleinste oder das Schlechteste oder das kaputte Spielzeug. Die sehen ganz klar. Die sagen, ich will das Größte, ich will das Beste, das ist für mich gerade gut genug. Die sehen völlig klar. Ist so offensichtlich. Ich frage mich, warum werden wir oft so verwirrt, wenn wir älter werden oder wenn es um geistliche Dinge geht. Es ist eigentlich sonnenklar. Im Psalm 42 schreibt der Psalmist, wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach dem lebendigen Gott. Und das ist wahr für jeden Menschen, egal ob ihm das bewusst ist oder ob ihm das nicht bewusst ist. Wir dürsten nach dem Besten. Wir dürsten nach dem Größten, wir dürsten nach dem Wertvollsten und das ist Gott, unser Schöpfer. Und David betet im Psalm 23, er erquickt meine Seele. Es ist nicht das Zeug, wenn du mehr von dem anderen Zeug hättest, mehr von diesem Haufen hättest, das würde mein Leben toll machen und groß machen. Aber so leben wir oft, oder? Dass wir auf dieses Zeug dieser Welt sehen und die Dinge dieser Welt und sagen, ach, wenn mein Haufen nur ein bisschen größer wäre, das wär's. Und Paulus wird sagen, nee, das die unübertreffliche Größe von Christus und ihn zu kennen, das ist es doch. Und er erquickt meine Seele. Es ist ein bisschen mehr von dem anderen, wird mich nicht zufriedener machen, sondern er ist es. Und das ist der erste Grund, warum wir Gott lieben wollen mit allem, was wir sind. Sein unendlicher Wert. Und das bringt uns auch zum zweiten Grund, nämlich Gott ist ganz objektiv gesprochen der Schönste und der Beste und der Liebevollste und der Reinste und der Ehrlichste und der Geduldigste und der Gerechteste und der Kreativste und der Begehrenswerteste und was immer wir noch an Schönheit denken können. Er ist es. Er ist die beste Person, die existiert. Gott ist Licht, heißt es in der Bibel, das heißt, er ist absolute, ungetrübte Schönheit und er ist der Maßstab von Schönheit und von Herrlichkeit und von Liebe. Und so alles, was wir als schön empfinden, was eine schöne Landschaft oder ein schöner Sonnenuntergang oder eine schöne Liebe in der Beziehung mit einem Menschen, das ist eigentlich nur so ein schwaches, kleines Abbild von ihm. Und es sollte uns auf ihn hinweisen eigentlich, so wie so ein Hinweisschild. Und wir lassen uns da oft so, wir sehen oft dieses Schild und boah, ist die Schöpfung schön. lasst uns Mutter Natur und die Schöpfung verehren. Nee, das ist ein Schild, ja, auf den der es gemacht hat, der noch ein kleiner Hinweis, wie schön er ist, wie viel noch viel schöner er ist als seine Schöpfung. Und ich glaube, das ist der Punkt, wenn wir Gott wirklich sehen würden, wie er ist, dann werden wir ihn lieben. Weil wir verlieben uns in Menschen, die schön sind, die attraktiv sind, die ja nett sind, die gut zu uns sind, die liebevoll sind. Das ist attraktiv für uns und wie gesagt, er ist die schönste Person, die überhaupt existiert. Gibt es irgendeine reinere, liebere, gütigere, bessere Person als Jesus? Nee. Und Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Also wir verlieben uns in Personen, die schön sind, die attraktiv sind. Niemand verliebt sich in einen Ork oder in irgendein Monster. Heute waren die Hexen wieder unterwegs auf der Straße. Also eine Frau, die so aussehen würde, würde ich nie im Leben attraktiv finden. Einmal. Wir verlieben uns in Menschen, die nett zu uns sind, die es eben gut mit uns meinen, die uns lieben, die sich um uns kümmern. Und das alles ist Gott. Er ist der Schönste, er ist der Liebevollste, er ist der Beste. Und keiner meint es besser mit uns als er. Und so Gott lieben ist eigentlich das Natürliche. Und wenn du ihn wirklich siehst, wie er ist, dann wirst du ihn lieben. Das Problem ist, dass wir auch so oft so verzerrte, falsche Gottesbilder haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Bibel miteinander studieren und ihn kennenlernen, wie er wirklich ist. Das war der zweite Grund. Und der dritte Grund, Gott zu lieben, ist ja ganz objektiv betrachtet, es gibt niemanden, der dich mehr liebt als er. Und er sagt uns das nicht nur mit seinen Worten, dem Volk sagt er, dass hier niemand hat mehr für dich getan und für mich getan als er. Liebe in Aktion, nicht nur mit Worten, sondern in Aktion. Im Volk sagt Mose hier, euer Gott hat euch erlöst mit seiner großen Kraft. Er hat euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Und das ist natürlich ein Bild für uns, Ägypten als die Welt. Auch wir waren versklavt von der Sünde. Auch uns hat er befreit, wo wir entfremdet waren von Gott und fern von ihm. Und er hat sich so tief, super tief erniedrigt. Philipperbrief lesen wir, dass er, der Gott war, sich erniedrigt hat und Mensch geworden ist und dieses sündenlose Leben für uns gelebt hat, das wir nicht leben können. Und dann hat er am Kreuz deine und meine Schuld auf sich genommen und hat sie aus der Welt geschafft, damit wir versöhnt sein können mit unserem Vater, dass diese Beziehung wieder funktionieren kann. Er ist am Kreuz gehangen, er hat sich nackt zu Tode foltern lassen für dich und für mich. Er nahm deine Schuld und deine Scham auf sich. Und die Leute haben ihn verspottet, haben gesagt, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, wenn du der Messias bist, dann steig herab vom Kreuz, zeig's uns. Und hätte er das tun können, vom Kreuz steigen? Ja, natürlich, er hat den Planeten geschaffen, auf dem dieses Kreuz gestanden ist. Natürlich hätte er das tun können. Aber was hat ihn gehalten am Kreuz? Das war seine Liebe für dich und für mich, weil er uns erlösen wollte, weil er diese Beziehung wollte. Du warst in seinen Gedanken, du warst in seinem Herzen. Und das ist das Herz dieser Geschichte. Also er, der Sündenlose, der Liebste, der Freundlichste, der Schönste, der ist total verliebt in dich. Und weil die Beziehung ohne seinem Erlösungswerk nicht möglich gewesen wäre, ist er diesen enormen Schritt gegangen, ist hinabgestiegen. Jesus hat gesagt in Johannes 15, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Hat es irgendwer sonst für dich getan? Sein Leben gegeben für dich. Na, warum lieben wir dann irgendwas anderes oder irgendjemanden anderen mehr als ihn? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und es ist nicht unglaublich, dass er der Schönste und der Liebevollste, der Beste dir und mir einen Liebesantrag macht. Ich meine, das ist tausendmal krasser, als wenn irgend so ein berühmtes Supermodel, Milliardärs, Tochter, super liebes Mädel, die alle haben wollen, zu mir sagen würde oder zu dir: Hey, ich mag dich, echt, ich bin verliebt in dich. So, wow, was? Bist völlig außerhalb meiner Klasse, also völlig, völlig, völlig. Meine Frau ist auch außerhalb meiner Klasse. Das ist reine Gnade. Aber so dieses: Wow, du willst mich? Das ist eigentlich, wenn wir vor Gott stehen, das ist eigentlich unbegreiflich, oder? Gott, du willst mich. So sollten wir uns fühlen, wenn wir uns das bewusst machen, dass dieser Gott, Jahwe, dich und mich will. Und dass er uns sagt: Ich liebe dich. Und nicht nur sagt, er hat es uns bewiesen. Am Kreuz. Und das sagt Gott Israel hier, dieser neuen Generation: Ich liebe dich. Und das sagt er dir und mir: Ich liebe dich. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt und habe dich zu mir gezogen. Ich trage dich auf meinem Herzen. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich will dich ganz persönlich. Du bist mein. Und was bleibt uns dann? Wir reagieren auf seine Liebe. Johannes schreibt uns im ersten Johannesbrief, Kapitel 4: Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist die Grundlage von dem Ganzen. Seine Liebe macht uns überhaupt erst liebesfähig, ist unsere natürliche Reaktion auf das, wer er ist und auf das, was er für uns getan hat. Und dann vierter, letzter Punkt dazu: Wir lieben Gott, weil er und sein Weg das Beste für uns ist. Also wie gesagt, seine Gebote sind uns gegeben zum Guten. Und es ist Unheil für uns, ihn nicht zu lieben, sondern irgendwas anderes zu lieben, statt ihn an seinen Platz zu setzen. Wir nennen das Götzendienst. Und ich meine, jeder Mensch ist ein Liebhaber, jeder Mensch ist ein Verehrer, jeder Mensch ist ein Anbeter. Das hat Gott in uns reingelegt. Die Frage ist nur, wen oder was beten wir an? Aber wenn immer wir irgendwas anderes an seine Stelle setzen, dann ist es eigentlich total Unheil für uns. Und der Teufel und die Sünde und diese Welt, die wollen uns von ihm wegziehen und macht uns jede Menge Ersatzangebote. Und ich meine, diese große Lüge dahinter ist ja immer, dass dich irgendwas anderes oder irgendjemand anderer dich mehr befriedigen kann als Gott. Dass dir das mehr Freude bringen wird, ein größeres Abenteuer, größeres Glück. Was immer es ist, die Karriere oder der Alkohol oder Geld, Macht, Ruhm, Porno, was immer es ist, diese irdische Beziehung, das wird erfüllender sein als die Beziehung mit Gott. Das sind die Angebote, die der Teufel uns macht. Aber Gottes Wort sagt uns: Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, in der Gemeinschaft mit Gott. Also dieses erste Gebot, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, ist ungefähr so belastend und so schwierig, wenn ich dir das Gebot gebe: Ich kaufe dir ein Eis und ich möchte, dass du es isst. Wie belastend ist das? Wer findet das belastend? Also meine Kinder haben noch nie drüber gejammert. Die hatten noch nie ein Problem, so ein Gebot zu gehorchen. Das, was Gott dir anbietet, ist unendlich besser und unendlich mehr und heiler und erfüllender und befriedigender als das, was die Sünde dir anbietet. Und das ist der Punkt, den wir verstehen müssen. Seine Gebote, dieser Lebensstil, den er für uns hat, ist das absolut Beste und das absolut Heilste für uns. Und wie gesagt, jedes Mal, wenn ich weiß oder denke, ich weiß es besser als er, falle ich auf die Nase und ouch, es tut echt weh. Und es bringt Unfrieden in mein Herz und in meine Beziehungen und macht Sachen kaputt. Aber wenn ich auf ihn höre, dann ist es echt gut. Also seht ihr, im Vers 4, Vers 40 haben wir gelesen: Halte seine Ordnungen und seine Gebote, die ich dir heute gebiete, damit es dir gut geht. Und deinen Kindern nach dir. Das ist Gottes Herz. Und das müssen wir verinnerlichen und das müssen wir unseren Kindern weiter vermitteln. Nicht Gesetzlichkeit, sondern das Herz Gottes, das Herz ansprechen. Also wenn wir geistig klar sehen würden, also wenn wir alle Entscheidungen sehen, sagen wir, du musst eine Entscheidung treffen, hier der Feind hält dir die Wurst vor die Nase, irgendeine Versuchung, und du würdest alle Möglichkeiten sehen von den verschiedenen Entscheidungen, die du treffen kannst und die Konsequenzen davon. Wenn wir das alle sehen können, ich glaube, wir würden immer Gottes Weg wählen, weil es das absolut Beste ist. Und ich verstehe, es ist gut, ihm einfach zu gehorchen, selbst wenn ich manchmal nicht verstehe, warum er das jetzt sagt. Aber wenn ich einfach stur gehorche, dann ist es gut. Und wie gesagt, gegen Gesetze rebelliert unser Herz natürlich eher. Und wir müssen begreifen, dass es nicht irgendeine Schikane von Gott ist, sondern sein Segen. Und dann vielleicht noch einen fünften Punkt, letzten Punkt. Gott lieben hat auch die größte Verheißung, die größte Belohnung. Ich möchte Johannes 14 mit euch lesen. Jesus sagt, Kapitel 14, Johannes 14, 21 bis 23. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Jesus sagt, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Da sehen wir auch dieses, ist auch eine Verheißung hier drinnen, heißt natürlich ihn lieben, heißt seine Gebote halten, ganz praktisch. Aber auch wenn jemand mich liebt, so wird er meine Gebote halten. Weil das ist ja ganz natürlich, oder? Wenn ich verliebt bin in jemanden, dann fällt es mir nicht schwer, Ja zu sagen und Nein zu sagen zu Alternativen. Also Verheißung für die, die Gott lieben, die ihm gehorchen. Aber hier ist noch eine Verheißung drin, wer mich liebt, wird von meinem Vater verliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Also die Verheißung für die, die Gott lieben, denen wird er sich mehr und mehr offenbaren. Und das ist das Problem von Menschen, die sagen, naja, ich würde an Gott glauben, wenn ich ihn mehr spüren würde. Oder wenn ich ihn mehr sehen würde, wenn er sich mir offenbaren würde. Oder so von lauen, fleischlichen Christen, die sagen, ach, wenn ich Gott mehr spüren würde oder ihn mehr erfahren würde, dann würde ich eine volle Hingabe machen. Aber genau diese Einstellung ist das Problem. Und das ist dieser Irrweg, der dem Ganzen im Weg steht. Es funktioniert nämlich genau umgekehrt. Du vertrau dich Jesus an und liebe Jesus und tu, was er dir sagt. Und während du das tust, wird er sich dir offenbaren, tiefer und dich hineinziehen in diese Liebesbeziehung mit dem dreieinigen Gott. Also zusammenfassend, Gott lieben ist nicht nur unsere Berufung und unsere heilige Pflicht, es ist auch eigentlich unsere größte Freude und das Schönste und das Beste, das Erfüllendste, was es gibt. Und wenn wir Gott lieben, dann sind wir in unserem Element, wir sind dafür geschaffen und es ist Heil für uns. Also lasst uns das sehen, Gottes Liebe und sein Herz sehen in der Tora, in dem Gesetz. Und wir werden heute nicht in jede einzelne Vorschrift da reingehen. Könnt das gerne mal selber durchlesen, ist sehr vielfältig hier. Erinnert euch vielleicht daran, die Tora umfasst einerseits Gottes moralisches Gesetz, also was ist richtig, was ist falsch. Das ist ewig gültig, das kommt aus Gottes Charakter heraus und die Zusammenfassung ist Liebe, also liebe Gott mit allem, was du bist, lass dich davon nicht abbringen, kein Götzendienst, Gott an die erste Stelle stellen und lieb deinen Nächsten. Das ist eigentlich das moralische Gesetz, das ist ewig gültig. Und dann haben wir in der Tora aber auch noch das Zivil- und das Strafrecht der Nation Israel, das können wir nicht unbedingt direkt immer auf unser Leben anwenden, schon gute Prinzipien, aber nicht direkt. Und dann haben wir als drittes das Rituelle oder das kultische Gesetz, also Opfer, Tempel, Kult und so weiter. Das ist alles in Jesus erfüllt. Und dann haben wir verschiedene Regeln, sehr vielfältig. Gebote für die Eroberung des Landes, dann allgemeine Warnungen, also vor allem gegen Halsstarrigkeit, ein Zentrum für den Ort der Opfer, das Heiligtum, später der Tempel, zehnte Opfer, spricht er da auch an. Na, zehnte war ja für die Versorgung der Leviten und der Priester, also für diesen Tempelkult. Dann Gesetze über den Umgang mit Bedürftigen, das war Gott auch immer ein großes Herz. Dann haben wir Standesgesetze für Richter, für Könige, für Priester, für Propheten, Kriegsgesetze, Speisegesetze, Vermischungsverbote, dann sexuelle Standards, Gebote für die Versammlung und für das Heer. Und wir müssen bedenken, dass er hier in der Zeit spricht, die völlig anders und eine völlig andere Kultur hatte als wir heute. Also manches von dem Ganzen mutet uns relativ seltsam an für uns heute. Manche Regeln haben mit medizinischen Gründen zu tun, also die Essensvorschriften zum Beispiel im Kapitel 14, kein Schweinefleisch essen, keine Aasfresser essen, Reinheitsvorschriften, Waschungen. Ich glaube, das hat neben kultischen Bildern auf Jesus hin auch was mit einfach Hygiene und medizinischen Gründen zu tun. Also es gibt ein Buch von einem Arzt geschrieben, auf Englisch heißt es None of These Diseases, also keine von diesen Seuchen. Und er beschreibt da, warum die Juden in der Geschichte, vor allem auch im Mittelalter, von vielen Seuchen bewahrt wurden. Ganz einfach, weil sie diese Reinheitsvorschriften eingehalten haben. Und die wussten natürlich alle noch nichts von Bakterien und Viren und diesen Hygiene, diesen ganzen Dingen. Aber es war einfach gut und heil für sie, so zu leben. Und das natürlich ein Teil von Antisemitismus war, dass denen scheinbar nichts passiert ist und oh, die haben uns verflucht oder solche Sachen. Aber das ist ein Teil auch von diesen Gesetzen. Manche haben mit heidnischen Praktiken oder Götzendienst zu tun. Ein Beispiel wäre in Kapitel 14, lass uns das gemeinsam lesen, Kapitel 14. Ihr seid Kinder für den Herrn, euren Gott. Ihr dürft euch nicht wegen eines Toten Schnittwunden beibringen und euch nicht zwischen euren Augen kahl scheren. Das war eine heidnische Praktik, so haben die Heiden getrauert. Oder Kapitel 14, Vers 21, du sollst ein Böckchen nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Total seltsam für uns, ja. Aber das waren Fruchtbarkeitsrituale, die die Heiden in ihrem Götzendienst getan haben. Manche Gebote haben schlicht und einfach mit praktischer Nächstenliebe zu tun. Im Kapitel 22, Vers 8, zum Beispiel, wenn du ein neues Haus baust, dann sollst du ein Geländer um dein Dach machen, damit du nicht Blutschuld auf dein Haus bringst, wenn irgendjemand von ihm herabfällt. Also ganz praktische Liebe deine nächsten Dinge. Soziale Gerechtigkeit, Sorge um Schwache, das ist was, was Gott total wichtig ist. Manche Gebote haben einfach damit zu tun, Heiliges heilig zu halten. Also zum Beispiel, dass sie kein Blut essen sollen, denn in dem Blut ist das Leben, dass sie den Sabbattag heilig halten. Was wir auch sehen in dem Ganzen ist, glaube ich, die Verbindung von allen Lebensgebieten mit Gott. Also es gibt kein zweigeteiltes Leben, das ist mein heiliger Bereich, wenn ich im Tempel oder in der Gemeinde bin und dann, wenn ich daheim in der Küche stehe, das ist dann irgendwie säkular oder unheilig oder in meinem Job oder so. Nee, das ganze Leben, alles, was du tust, tust du in Gottes Gegenwart und als Anbetung für ihn oder halt im Götzendienst, ja, im Vertrauen auf dich selbst oder andere Dinge. Kapitel 10 sehen wir wieder Gottes Herz, das Herz hinter dem Gesetz. Kapitel 10, Verse 12 bis 13 erstmal. Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, als nur den Herrn, deinen Gott, zu fürchten, auf allen seinen Wegen zu gehen und ihn zu lieben und dem Herrn, deinem Gott, zu dienen mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, da haben wir es wieder, indem du die Gebote des Herrn und seine Ordnungen, die ich dir heute gebe, hältst, dir zum Guten. Siehe, dem Herrn, deinem Gott, gehören die Himmel und die Himmel der Himmel, die Erde und alles, was in ihr ist. Doch nur deinen Vätern hat der Herr sich zugeneigt, sie zu lieben. Und er hat ihre Nachkommen nach ihnen, nämlich euch aus allen Völkern erwählt, so wie es heute ist. So beschneidet denn die Vorhaut eures Herzens und verhärtet eure Nacken nicht mehr. Vers 17, denn der Herr, euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große und mächtige und furchtbare Gott, der niemanden bevorzugt und kein Bestechungsgeschenk annimmt, der Recht schafft, der Weise und der Witwe und den Fremden liebt, sodass er ihm Brot und Kleidung gibt. Auch ihr sollt den Fremden lieben, denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. Also habt Gottes Herz für eure Mitmenschen, besonders für die Schwachen. Vers 20. Den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten. Ihm sollst du dienen und ihm anhängen und bei seinem Namen sollst du schwören. Im Kapitel 18 verheißt er ihnen einen Propheten wie Mose. Einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Und es wird geschehen, der Mann, der nicht auf meine Worte hört, die er in meinem Namen reden wird, von dem werde ich Rechenschaft fordern. Spricht hier natürlich von Jesus. Petrus zitiert diesen Vers in der Apostelgeschichte 3. Und Klammerbemerkung, das war 600 Jahre vor Mohammed. Die Muslime sagen, Mohammed wurde in der Tora angekündigt hier. Nein, Petrus sagt uns ganz klar, es spricht über Jesus. Und dann kurz noch Kapitel 27 bis 30. Ab Kapitel 29 haben wir die dritte Rede. Aber in diesen Kapiteln geht es um die Konsequenzen von Bundestreue und Bundesbruch. Also er sagt hier ganz deutlich, Segen, wenn sie den Bund halten, wenn sie die Gebote halten. Und das war vor allem irdischer Segen heute. Das ist alles ein Bild für geistigen Segen für uns heute, aber hey, das Land, ihr werdet im Land wohnen, ihr werdet Wohlstand haben, ihr werdet Nachkommen haben, ihr werdet Sieg haben und Fluch, wenn sie Gott untreu werden. Mangel, Krieg, Niederlage und am Ende sagt er, dann schmeiß ich euch raus aus diesem Land. Es war Gottes Land, wie er die Kanaaniter vor ihnen rausgeworfen hat. Und der Fluch ist ungefähr viermal so lang wie der Segen. Also lest das mal, das ist sehr eindrücklich. Er lässt sie von zwei Berggipfeln, von einem den Fluch aussprechen über dem Volk unter und dem, von dem anderen Berg den Segen. Also eine sehr, sehr eindrückliche Warnung und Ansprache und Herausforderung an das Volk. Und das war prophetisch, er hat im Prinzip die Geschichte vorausgesagt. Es ist so passiert. Sie sind in das assyrische und das babylonische Exil gegangen, als sie Jesus abgelehnt, also nicht, als sie untreu waren im Alten Testament und dasselbe hat Gott getan im Prinzip, als sie Jesus, den Messias, abgelehnt haben. 70 nach Christus hat er den Tempel zerstört und hat die Juden zerstreut. Also das Land gehört Gott und er gibt es, wen er will. Und solche, die rebellisch sind, die Jesus ablehnen, haben meiner Meinung nach kein Anrecht darauf. Aber für uns ist, wie gesagt, das Irdische, das Land, ist ein Bild für den geistlichen Segen, den wir haben in Gemeinschaft mit Gott, wenn wir ihm nachfolgen. Es erinnert uns, dass Gesetzlichkeit kein Leben bringt. Niemand kann es perfekt halten. Ja, das Versagen des Volkes ist auch unser Versagen. Wir können die Tora auch nicht halten. Jesus hat das gesagt im Herzen. Ja, also Ehebruch fängt ja da drin an. Nicht, wenn es erst passiert, Wenn der Frau deines Nächsten nur nachschaust, mit der du nicht verheiratet bist, dann hast du schon Ehebruch begangen in deinem Herzen. Wenn du Hass hast auf einen Bruder, dann bist du schon Mörder im Herzen. Naja, und wenn wir den Maßstab anlegen. Paulus hat gesagt, dieses Gebot, du sollst nicht begehren, was sich an das Herz richtet, das hat ihn gekillt. Er war der selbstgerechte Pharisäer, der dann hat dem Gesetz nach, bin ich tadellos, schreibt er mal. Aber im Römerbrief schreibt er das auch, dieses, du sollst nicht begehren, das hat ihn gekillt, den alten Pharisäer. Und Römerbrief sagt uns, das Gesetz ist an sich heilig und gut und wahr, aber es bringt Fluch, es bringt Verdammnis und Tod. Durch Selbstgerechtigkeit, durch eigene Werke wird niemand gerecht werden vor Gott. Deshalb brauchen wir alle Jesus. Er hat uns versöhnt. Er bringt uns in die Segensbeziehung mit Gott. Also dieser alte Bund wurde durch den neuen Bund abgelöst. Lesen wir zum Abschluss noch ein paar Verse aus dem Galaterbrief. Ich werfe sie euch hier an die Wand. Galater 3, Vers 10, denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Christus, Vers 13, hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, also zu uns. Römer 3, Vers 20, dasselbe gesagt, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch, das heißt kein Mensch vor ihm gerettet werden, gerechtfertigt werden, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das ist der Zweck des Gesetzes. Paulus sagt, es ist unser Schulmeister zu Christus hin. Also das Gesetz soll uns überführen, es soll uns so verzweifelt machen, in unserer Selbstgerechtigkeit, dass wir sagen, oh Mann, ich schaffe es nicht, dass es uns zu Jesus treibt, dass wir erkennen, wir brauchen Gnade. Das ist der Zweck des Gesetzes. Für uns ist das Gesetz bestenfalls ein Thermometer für unsere Beziehung mit Jesus, wo unser Herz steht. Denn eigentlich, wir brauchen das Gesetz nicht. Wenn ich Gott liebe und meine Nächsten liebe, dann ist alles gut. Also unser Lebensprinzip ist nicht Gesetzlichkeit, sondern es ist Gnade und es ist Liebe. Also wenn wir sagen oder fragen, was würde Jesus tun? Was wäre jetzt gerade liebevoll? Dann ist es gut. Dann tu das, was du willst, wenn das dein Herz ist. Und es wird richtig sein. Also wir brauchen das Gesetz in dem Sinne nicht mehr. Wir leben nicht durch Gesetzlichkeit. Das Gesetz überführt uns und treibt uns zu Jesus. Okay, Kapitel 31 bis 34 ist dann der Abschluss des Pentateuch, also der fünf Bücher Mose, der Tora. Sehen wir noch die Bestellung von Josua als Nachfolger, das Lied von Mose und dann den Segen Moses über diesem Volk, über der neuen Generation. Dann wird noch der Tod von Mose berichtet, wahrscheinlich wird das Josua niedergeschrieben haben. Mose stirbt, er bringt nicht in das verheißene Land, in den Segen. Das Gesetz bringt uns Tod. Aber Josua, Name im Griechischen im Neuen Testament ist Jesus oder Jeshua im Hebräischen. Er bringt uns ins verheißene Land. Also auch das ist ein Bild auf Jesus hin. Das ist das fünfte Buch Mose. Das Herz des Gesetzes ist das Herz. Und Gott will dein Herz. Er liebt dich und er möchte, dass du ihn zurückliebst. Kurz zusammengefasst. Amen. Vater, danke, dass du uns so lieb hast. Danke, dass du alles getan hast, damit wir dich kennen dürfen und dich lieben dürfen. Und ich möchte einfach um die Gnade beten, dass wir dich klar sehen können und dass wir in diesem Licht leben von deiner Liebe, dass wir so beeindruckt sind von dir, von deiner Schönheit und von dem, was du für uns getan hast, dass wir gar nicht anders können, als dich zurückzuleben. Vater, führ uns in diese erste Liebe und führ du uns als Gemeinde in diese Liebe mit dir. Befreie uns von jeder Gesetzlichkeit und Religiosität und lass uns aus diesem Herzen leben, weil wir dein Herz sehen, wie wunderschön du bist, Herr, uns gegenüber. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Der Herr segne euch. Ich wünsche euch noch einen gesegneten Abend. Geht in dem Bewusstsein seiner Gegenwart und seiner Liebe für euch. Amen.